Guten Morgen. Ich habe gerade überlegt, wie wir das heute hinkriegen. Die tollen Magnete sind, glaube ich, nicht da. Ich freue mich, dass wir heute weiter in einem Epheserbrief forschen können. Das ist ein Buch, mit dem ich mich jetzt ungefähr so ein halbes Jahr vielleicht fast beschäftige. Ich habe für mein Studium da angefangen und ich merke, wie mir das gut tut, so richtig in die Tiefe zu graben. Und ich hoffe, dass ich da was für euch mit raushole, was uns heute irgendwie ermutigt, was uns Gott nahe bringt, was uns was vor Augen führt, was unsere Berufung ist. All das kann nur kommen, wenn Gott uns sein Wort aufschließt, wenn es für uns lebendig wird. Ich lese euch mal zwei Passagen aus dem dritten Kapitel. Und zwar jetzt erstmal ab Vers 4, wo Paulus schreibt: Wenn ihr meinen Brief lest, werdet ihr merken, welche Einsicht Gott mir in das Messias-Geheimnis geschenkt hat. Früheren Generationen war das nicht bekannt. Er hat es aber jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch seinen Geist enthüllt. Die nicht-jüdischen Völker sollen mit am Erbe teilhaben und mit zu dem einen Leib gehören. Und die Zusagen Gottes, die in Christus Wirklichkeit wurden, sollen durch das Evangelium auch ihnen gelten. Und dann nochmal ab Vers 8. Mir, dem Geringsten von allen, die Gott geheiligt hat, wurde die Gnade geschenkt, den nichtjüdischen Völkern verkündigen zu dürfen, dass der unfassbare Reichtum des Messias auch für sie da ist, und ans Licht zu bringen, wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat. Diesen Plan, den der Schöpfer aller Dinge vor aller Zeit gefasst hat und bis jetzt verborgen hielt. Erst durch die Gemeinde sollte das den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt bekannt werden. Auf diese Weise sollten sie die vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen, denn so entsprach es dem ewigen Plan Gottes, den er in Jesus Christus, unserem Herrn, verwirklicht hat. Und weil wir uns auf ihn verlassen, haben wir den freien Zugang zu Gott, den wir in aller Offenheit und voller Zuversicht nutzen. So ein kleiner Rückblick nochmal zu letzter Woche. Matthias hat uns vor Augen gestellt, wie wunderbar es ist, dass Gott uns unverdient neues Leben geschenkt hat. Mit derselben Kraft, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat, wirkt er in uns. Und diese Kraft schenkt uns neues Leben, ohne dass wir es uns irgendwie verdienen müssten. Und dieses neue Leben heißt nicht nur lebendig im Sinne von messbaren Körperfunktionen, sondern es erweckt uns zu einem neuen Leben, wie Gott es sich ursprünglich mal gedacht hat. Wir haben da letzte Woche im zweiten Kapitel gelesen: Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Danke. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Ein Leben ohne Gott ist scheinbar frei und selbstbestimmt. Und letztlich bleiben wir dabei aber gefangen in unseren eigenen Zielen und Wünschen und Trieben, die uns am Ende auslaugen und leer zurücklassen. Jetzt ganz kurz für euch heute die Frage eingeschoben: Wir sind ja in dieser Serie befreit. Erlebe ich das wirklich? Glaube ich das wirklich, dass ich mit Gott freier bin als ohne ihn? Oder heißt für mich Jesus folgen hauptsächlich Regeln folgen, ohne die es eigentlich entspannter wäre? Das nur so ganz kurz, wenn wir uns diese Überschrift so über alles stellen, dann sollten wir uns vielleicht kurz fragen: Erlebe ich das auch wirklich so, dass mich Christus wirklich frei gemacht hat? Wir kommen aber zurück jetzt zu dem, was wir uns heute fragen wollen. Und ihr habt vielleicht die Überschrift schon gesehen von der Predigt: Gottes, ich habe es ein bisschen für mich umgenannt, Gottes geheimer Rettungsplan. Und wenn wir was von dem verstehen wollen, was Gott retten will oder was das heißt, dann müssen wir erstmal kennenlernen und verstehen, was es denn, wie ursprünglich die Dinge gedacht waren von Gott und was dabei schiefgelaufen ist. Wir fangen also mal ganz vorne an. Wir spulen zurück auf Null und fragen uns: Was wollte Gott, als er diese Welt und uns darin geschaffen hat? Und die Antwort für mich ist: Gott wollte eine Familie. Nicht, weil er einsam oder unerfüllt war. Gott ist drei Personen in einem Wesen. Er hat vollkommene Gemeinschaft in sich selbst. Er ist Liebe. Und das Wesen dieser vollkommenen Liebe ist, dass sie sich verschenken will an noch mehr. Und Gott wollte uns daher als Mitglieder seiner Familie und hat uns dazu noch eine besondere Würde gegeben. Wir sollen unseren Vater widerspiegeln und in dieser Welt abbilden. Das heißt, wenn wir sagen, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, das hat jeder Mensch, diese unveräußerliche Würde. Also das, was man niemandem nehmen kann, was sich niemand erarbeiten muss. Er hat die Würde, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein. Ein christlicher Autor hat es mal so beschrieben: Gottes ursprünglicher Plan war es, dass jeder Mensch sein Kind und Partner wird. Das ist Gottes Blick auf uns Menschen. Und so sollen auch wir andere Menschen betrachten. Gott möchte, dass jeder von uns alle Menschen als Geschwister ansieht. Gott abzubilden verleiht unserem Leben auch eine Bestimmung. Wir haben eine Mission. Jedes menschliche Leben, egal wie klein, schwach oder kurz, spielt eine Rolle im Leben eines anderen. Jede Aufgabe, die wir annehmen und die Gott und andere Ebenbilder Gottes ehrt, wird zu einer geistlichen Berufung. Pastor oder Missionar zu werden, ist in Gottes Augen keiner anderen Berufung überlegen. Wie wir unser Leben führen, wird anderen Menschen entweder zum Segen und erinnert sie daran, wie ein harmonisches Leben mit Gott aussehen kann, oder unsere Lebensführung wird für andere zum Fluch. Unser Tun ist von Bedeutung, und zwar meistens auf kleine, unspektakuläre Weise. Wir stehen also heute im Epheserbrief an so einer Brücke, an so einem Dreh- und Angelpunkt. Hinter uns liegen zwei Kapitel, die beschreiben, wie Jesus uns befreit und womit er uns beschenkt. Und in den folgenden Kapiteln, der Ausblick, da wird es darum gehen, wie das konkret im Alltag aussieht, in der Gemeinde, dort, wo wir auch sind, von montags bis samstags. Und meistens auf kleine, unspektakuläre Weise, wie wir gerade gelesen haben. Aber in dem Kapitel, in dem wir uns heute befinden, da geht es erstmal darum, wozu er uns befreit hat und berufen hat. Wozu wir das Geschenk dieser Befreiung einsetzen dürfen. Und Gott befreit uns zu einem Leben, das uns unseren Wert, unsere Würde und unseren Auftrag zurückschenkt. Was heißt es, dass wir vorhin gelesen haben, dass wir tot waren und Christus uns vom Tod auferweckt hat? Und warum sind wir damals unsichtbaren Mächten der Finsternis oder der Welt gefolgt? Ist das alles nur so eine bildhafte, biblische, komische Sprache dafür, dass wir früher halt mal schlechte Menschen waren und jetzt sind wir bessere Menschen, weil wir Jesus nachfolgen? Nee, diese Verse sagen uns ganz deutlich, dass Christus nicht gekommen ist, um aus schlechten Menschen gute Menschen zu machen, sondern um aus toten Menschen lebendige Menschen zu machen. Und damit wir das Evangelium, von dem Paulus spricht, diese gute Nachricht, besser verstehen, dieses Geheimnis, damit müssen wir erstmal Weltgeschichte neu lernen. Ich habe vorhin gesagt, wir drehen auf Null zurück. Also Gott hat die Menschen geschaffen als seine Familie und seine Partner in der Gestaltung dieser Welt nach seinem Willen. Und wir haben uns als Menschheit dreimal dagegen aufgelehnt. Misstrauen gegenüber Gottes Güte führte zur Trennung von Gott und seinem ewigen Leben im Paradies und somit zu Krankheit, Tod und Leid. Grausamkeit und Gewalt gegen unsere Mitmenschen führte zur Flut. Und die Selbstherrlichkeit beim Turmbau zu Babel führte zur Zersplitterung der einen gemeinsamen Menschheit in verschiedene Völker, die ihren eigenen Göttern und Ideologien folgen. Jetzt sagen wir vielleicht auch ganz kurz, ja, wir, also ich war da nicht dabei. Das stimmt, aber wir sind Teil einer Geschichte, ob wir das wollen oder nicht. Vieles von dem, was uns heute ausmacht, im Guten wie im Schlechten, unsere Familie, das Land, in das wir geboren wurden, das haben wir uns nicht ausgesucht. Aber Gott lässt uns mit den Konsequenzen davon, wo wir hineingeboren wurden, nicht allein. Auch nicht mit dem, was wir als ganze Menschheit getan haben, um seinen guten Plan zunichte zu machen. An jeder dieser drei Krisen, bei denen alles auf dem Spiel stand, hat Gott an seinem Plan festgehalten, eine Familie zu haben und uns nicht aufgegeben. Es ist also immer wieder so, als würden wir Menschen alles dran setzen, so ein lebensnotwendiges Feuer, das wir haben, auszulöschen. Und Gott nimmt immer wieder einen kleinen Funken daraus, damit das Licht nicht erlöscht. Er hat Eva versprochen, dass er ihren Nachkommen schenken wird, der eines Tages das Böse überwinden wird. Er hat Noahs Familie durch die Flut hindurch gerettet. Und als die Menschheit in Völker und Nationen zerstreut wurde, erwählte er sich das kleinste und unbedeutendste dieser Völker, damit sie die Erinnerung an ihn und die Beziehung zu ihm für die Menschheit wachhalten würden. Das Volk Israel bekam das einzigartige Vorrecht, Gottes Familie auf Erden zu sein, um die gesamte Menschheit zu segnen. Alle anderen Völker wurden ihren Göttern unterstellt, die oftmals grausame Opfer forderten oder die Menschen weiter in die Irre führten. Das meint die Bibel, wenn sie sagt, die Mächte und Gewalten, unter denen wir versklavt waren. Geistliche Mächte, die sich gegen Gott aufgelehnt haben und Menschen von ihm fernhalten wollen. Und bis zur Geburt von Jesus Christus, bis zu seinem Sieg am Kreuz über unsere Schuld und über alle Mächte und Gewalten, die die Menschheit versklavt hatten, war es für nichtjüdische Völker extrem schwer bis fast unmöglich, diesen Gott zu finden. Sie hatten zwar im Volk Israel so einen Leuchtturm, der auf Gott verweisen sollte. Aber oftmals ging da das Licht auch so flackernd aus oder war kaum zu sehen für die Menschen um sie herum, weil sie nicht so gelebt haben, wie Gott es für sie wollte. Daher brauchte Gott ein stärkeres Licht, das die Menschen zu ihm führen sollte. Und das meint Paulus, wenn er schreibt, früheren Generationen war das nicht bekannt, er hat es aber jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist enthüllt. Die nichtjüdischen Völker sollen mit am Erbe teilhaben und mit zu dem einen Leib gehören. Und die Zusagen Gottes, die in Christus Wirklichkeit wurden, sollen durch das Evangelium auch ihnen gelten. Das ist für uns schon so selbstverständlich, dass wir nicht ausgeschlossen sind von den Verheißungen, die in der Bibel stehen. Aber mir ist es selber in meinem Leben schon deutlich geworden, was es heißt, wenn man nicht selbstverständlich irgendwo sein kann. Mit dem deutschen Reisepass haben wir in fast alle Länder dieser Welt freien Eintritt. Aber ich habe auch in einem Land gelebt, wo ich davon abhängig war, ob mir jemand einen Stempel in meinen Pass gemacht hat, sonst hätte ich am nächsten Morgen das Land verlassen müssen. Manche Leute haben Pässe, mit denen sie in gewisse Länder gar nicht reinkommen oder aus ihrem eigenen Land gar nicht rauskommen. Von solchen Selbstverständlichkeiten gehen wir aber aus, dass wir frei sind, dass uns nichts von vornherein verwehrt ist. Und es war lange Zeit so, dass es vielen Völkern nicht offen stand, einfach Gott so anzubeten und kennenzulernen, wie wir das heute durch Jesus Christus dürfen. Also die Zusagen waren an Eva, dass einer ihrer Nachkommen das Böse besiegen würde. Die Zusage an Noah war, dass Gott diese Welt nicht dem Untergang überlässt. Und die Zusage an Abraham war, dass durch seine Nachkommen alle Nationen gesegnet würden. Und Jesus, der dann letztlich die Erfüllung davon ist, hat die Folgen der drei Aufstände der Menschheit wieder aufgehoben. Er hat uns Zugang zu Gott dem Vater und zu ewigem Leben geschenkt. Er hat uns einen Weg eröffnet, wie Gottes Familie wieder zusammengeführt wird. Mit Gott und miteinander aus allen Völkern und Nationen. Und das war Menschen über Jahrtausende verborgen. Und jetzt sollte eine kleine, unscheinbare Gruppe von Jesus-Nachfolgern das Himmel und Erde vorführen. Wir haben vorhin gesagt, Israel war so wie so ein Leuchtturm für die Völker der Welt gedacht, dass sie sehen können, dieses eine Volk richtet sich nach Gott, möchte so leben wie seine Familie. Übrigens, was wir oft da falsch verstehen mit den Geboten im Alten Testament, das nur als Einschub. Wir denken, okay, damals musste sich das Israel halt durch die Gebote verdienen, dass sie zu Gott gehören durften. Nee, das war andersrum. Gott hat sein Volk erst aus Ägypten errettet und dann ihnen Gebote gegeben. Die Gebote waren eine Einladung, dass sie zeigen konnten, dass sie so leben wollten, wie es sich für Gottes Familie gehört. Das war ihre Antwort darauf, zu Gottes Familie zu gehören. Also über Jahrtausende war das nicht klar, was es heißt, dass jeder Mensch eigentlich eingeladen ist, wieder Teil von Gottes Familie zu sein. Und in Vers 10 lesen wir, erst durch die Gemeinde sollte das den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt bekannt werden. Auf diese Weise sollten sie die vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen. Ist uns das bewusst, dass wenn wir heute hier zusammenkommen, dann sind wir ein Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass wir als Gemeinde hier eins sind. Kriegt keiner mit hier. Ab und zu läuft mal jemand mit dem Fahrrad vorbei oder so. Aber wir sind ein Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, vor den Mächten und Gewalten, die über dieser Welt herrschen. Wir sind ein bisschen mit diesen Mächten und Gewalten konfrontiert worden, dass wir nicht alles selbst bestimmen. In Krankheit und Krieg, in Ideologien, die aufeinanderstoßen. Welche Mächte diese Welt regieren, die nicht von Gott gedacht sind. Es ist nicht alles, wie wir es uns wünschen und selber schaffen können, unser Leben. Wir sind in manchen ist diese Welt noch ausgeliefert. Und jetzt zu wissen, dass die Gemeinde gedacht ist, diesen Mächten und Gewalten vorzuleben, wie Gottes weiser Plan für diese Welt aussieht. Wow, das ist eine ordentliche, ja, mich hat das erstmal umgehauen, aber mich daran erinnert, hey, Gott macht sich's nicht leicht. Gott wählt sich immer das Schwächste. Ja? Also wenn ihr mal in der Schule, wenn da wahre Größe haben die gezeigt beim Auswählen von Sportmannschaften, die sich nicht immer gleich die Besten rausgepickt haben. Und Gott hat sich immer die Schwächsten rausgesucht, um seinen Plan zu vollenden. Er sagt es im Alten Testament, Israel, ich habe euch nicht ausgewählt, weil ihr die Stärksten und Herrlichsten von allen wart, sondern die Schwächsten. Und das sagt er auch im Neuen Testament, meine Kraft soll in Schwachheit stark werden. Also Gott bindet sich immer eine Hand auf den Rücken und wählt sich nicht den unfairen Vorteil, ganz im Gegenteil, er wählt sich den unfairen Nachteil, indem er das Schwächste nimmt, um seinen Plan deutlich zu machen. Jesus, der im Stall geboren wurde, in eine arme Familie hineingeboren wurde. Gott kommt nicht mit überwältigender Macht und Herrlichkeit und fegt alles vom Tisch, was gegen ihn steht, sondern er kommt immer in Niedrigkeit und unscheinbar. Wir haben in den ersten zwei Kapiteln was gelesen von diesen Segnungen, von dem neuen Leben, dass wir jetzt schon mit Christus verbunden sind und quasi im himmlischen Reich mitwirken, wo er ist. Und all diese Segnungen und Befreiungen, die Gott uns schenkt, haben all eines zum Ziel. Wir sollen wieder lernen, als Familie unseres himmlischen Vaters zu leben und sollen unseren Auftrag wieder annehmen, diese Welt nach seinem Willen zu gestalten, indem wir sein Wesen widerspiegeln. Dafür hat sich Gott Gemeinde ausgedacht. Als eine Familie, ein Leib, als seine leibliche Gegenwart auf dieser Welt. Es hat mich letztens meine Tochter mal gefragt, warum kann ich Jesus nicht sehen? Ich glaube, Gott hat sich das so gedacht, dass wer ihn sehen will, der muss sich Gemeinde anschauen. Und das ist auch, wow, da würde ich im ersten Moment denken, nee, also lieber was ein besseres Anschauungsbeispiel. Aber so ist Gott. Er wählt sich uns aus, dass wir ihn repräsentieren. Was würde ich mich wehren, wenn sich irgendjemand irgendwo hinstellt und meine Lebensgeschichte erzählt und da sind lauter Dreher und Lügen drin und aufgebauscht und Sachen weggelassen. Ich würde sagen, hey, Moment, das erzähle ich besser selber. Aber Gott wählt uns aus, um ihn zu repräsentieren auf dieser Welt. Das hat er am Anfang so mit Adam und Eva gedacht. Das hat er sich neu gedacht und neu ermöglicht durch seine Gemeinde. Und deshalb sind wir hier heute Morgen zusammengekommen. Deshalb sind wir Teil der BMG und von Gottes weltweiter Familie. Wir treffen uns hier und heute nicht, weil wir sonst nichts mit unserem Sonntagmorgen anzufangen wüssten oder weil wir halt irgendwie so ein gemeinsames Hobby haben mit Gesang und theologischen Vorlesungen. Wir sind hier, weil wir feiern, dass wir wieder in Gottes Familie aufgenommen worden sind. Dazu hat uns Gott einen Auftrag anvertraut. Hab Teil an meiner Mission, damit die anderen verlorenen Söhne und Töchter wieder zu mir zurückfinden. Wer Jesus mit eigenen Augen sehen will, muss euch anschauen. Und John Piper, Theologe aus Amerika, beschreibt diesen Auftrag so: Was die Gemeinde also tun soll, ist die Weisheit von Gottes geheimnisvollen Plan vorzuleben. Dass ein Plan weise ist, sieht man daran, dass er funktioniert. Wir zeigen Gottes Weisheit, indem wir in der Gemeinde vorleben, dass sein Plan in Erfüllung geht. Der Tod von Jesus Christus war nicht vergeblich. Er hat uns mit Gott versöhnt, er hat die Mauer der Feindschaft zwischen Juden und Heiden und anderen Völkern niedergerissen. Er hat einen neuen Leib hervorgebracht und seine ewige freundliche Gegenwart uns zugesichert. Wir zeigen den Mächten und Gewalten Gottes Weisheit, indem wir so leben, als Gemeinde, für die Jesus starb, um sie zu erschaffen. Verstehen wir das, was das heißt, dass Gott uns in seine Familie aufgenommen hat und uns an seinem Rettungsplan für diese Welt teilhaben lässt? Das fängt oft ganz banal an. Es ist nicht die große Heldenmission, mit der wir einsteigen. Und es hängt auch nicht an uns. Und obwohl es so banal und einfach ist, ist es doch unendlich herausfordernd. Weil es hier ganz konkret in unserer Gemeinde, in unserer Familie, in unserer Stadt anfängt. Zum Beispiel, indem wir hier einüben, einander zu vergeben, einander zu ertragen. So schreibt es Paulus im Kapitel 4. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Er steigt da realistisch schon mal relativ tief ein. Aber das machen wir so oft gar nicht. Ich muss niemanden ertragen, wenn ich wähle, einfach keinen Kontakt mit demjenigen zu haben. Aber die Wahl lässt uns Gott nicht, weil er gesagt hat, ich habe euch zusammengefügt zu einem Leib. Und ein Leib ist nicht eine lose Sammlung von Körperteilen. Ein Leib ist miteinander verbunden, nur dann lebt er. Was heißt das? Wie können wir das vorleben, Gottes weisen Plan als Gemeinde? Wie gehen wir da miteinander um? Wie achten wir aufeinander? Wie sind wir daran interessiert, dass es einem anderen gut geht? Das sind Fragen, ja, mit denen ich selber ringe und oft weiß, dass ich das so nicht lebe. Deswegen spricht Paulus in dem Kapitel ein abschließendes Gebet nicht so als nette, salbungsvolle, aufbauende Worte zur inneren Erbauung. Er weiß, dass Gottes Plan riesig ist. Der Plan ist größer, als wir denken können und seine Ausführung verlangt mehr, als wir aus eigener Kraft tun können. Gestern, als ich noch in der Vorbereitung dieser Predigt war, bin ich parallel so kolossal dran gescheitert, seine Liebe in meiner Familie vorzuleben. Daher weiß ich, dass wir nur aus der Kraft des Gebets diesen Auftrag leben können. Wenn ich jetzt nochmal dieses Segengebet am Abschluss lese, dann achtet bitte drauf, wie sehr Paulus da immer von uns als Familie und Gemeinschaft spricht. Selbst das Erkennen seiner Liebe in allen Dimensionen, glaube ich, passiert nicht nur in uns. Ja? Also ich bin, keine Ahnung, knapp 90 Kilo, hauptsächlich Wasser. Ich habe so ein gewisses Volumen oder mein Herz kann so und so viel erfassen. Ja, in mich passt nur so und so viel rein von Gottes Liebe, die ich für mich selber begreifen kann. Das muss ich tun. Ja? Ich brauche das ganz persönlich zu wissen, dass ich geliebt bin. Aber die Länge, Breite, Höhe, Tiefe seiner Liebe, die erfahren wir vor allem dann, wenn wir uns als Gemeinschaft anschauen. wenn ich denke, dass Gott sich Menschen in seine Familie ausgesucht hat, die ich mir nie ausgesucht hätte. Und Menschen, die, für die es vielleicht schwer ist, mich auszuhalten in dieser Familie. Dass Gott uns alle zusammengefügt hat, das macht uns deutlich, wie breit und tief und hoch seine Liebe ist. Vielleicht finde ich manche Menschen manchmal unerträglich und vielleicht sie mich auch, zu Recht. Was uns eint, ist nicht zunächst unsere Liebe zueinander, die hält zu wenig aus, so wie ich liebesfähig bin. Es ist die Liebe, die uns unser himmlischer Vater entgegenbringt und uns damit zusammenfügt. Und in der Gemeinde will Gott, dass wir lernen und andere dazu einladen, gemeinsam seine Liebe zu erleben, zu einem Leib zu werden, den Mächten und Gewalten und ganz direkt Leonberg vorzuleben, wie sein weiser Plan in Erfüllung geht. Und immer wieder in Dankbarkeit über dieses Vorrecht, das wir so gar nicht so tief wirklich begreifen können, dass es uns mit einschließt als Völker und Nationen, die ursprünglich nicht zu diesem kleinen Funken gehört haben, den Gott bewahrt hat, um seinen Plan in dieser Welt auszuführen. Ich bete mit uns die letzten Verse von 14 bis zum Schluss des Kapitels. Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Ja, zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen.